Guten Morgen. Wenn ich so mich umschaue, merke ich, die Herbstferien sind dran. Und ich habe ja auch schon gemerkt, einige sind noch unterwegs. Wir waren unterwegs. Bisschen Arbeitsurlaub auch. Mit meinem Freund Arne Kopfermann zusammen durfte ich in einer christlichen Ferienanlage eine Woche das Programm gestalten. Auch er war mit seiner Frau da. Das war eine schöne Zeit. Es war viel wärmer dort als hier. Schöner weiß ich nicht, ist mal was anderes, aber ich bin auch gerne wieder hier und freue mich, euch heute Morgen zu sehen. Ich habe auch festgestellt, Klaus Löbner, der die Bekanntmachung gemacht hat, hat dieselbe Macke wie ich, er vergisst ganz gerne die Kollekte. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Ich will euch ja nicht drohen, aber sie kommt noch. Ja. Aber ihr wisst ja, es ist immer freiwillig, da was reinzutun. Und ich möchte auch noch hinweisen auf das Frühstückstreffen für Frauen oder das Frauenfrühstück in der Gemeinde Linz. Also wer gerne mal über den Rhein rüberschwimmen möchte, kann das am kommenden Samstag tun. Das ist am 14.10., also kommende Samstag, um eine bestimmte Uhrzeit. Hier steht sie, um 9 Uhr beginnt das. Ist ja Frühstückstreffen, also es gibt da Frühstück. Man kann ohne Frühstück rüberschwimmen über den Rhein und ist dann dort. Das Thema ist, was glaubst du, was Gott über dich denkt? Die Referentin ist Lilly Rempel. Alles Weitere steht übrigens auch auf den Einladungen, die hier an der Tür aushängen. Schaut da einfach drauf. Frühstückstreffen für Frauen. Also wir Männer dürfen nicht dort frühstücken. Wir müssen es wahrscheinlich zu Hause machen. Ich habe geschaut, was der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag ist. Das mache ich öfters mal. Das ist in der evangelischen Kirche, glaube ich, fast eine Pflicht. Hier bei uns ist es freiwillig, auch wenn viele unserer Gemeinden sich ebenfalls daran halten. Es ist ein Text aus dem 9. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich habe festgestellt, ich führe da genau Buch drüber, dass ich über diesen Text vor 3 Jahren schon einmal gepredigt habe. Ihr erinnert euch alle daran, nehme ich an. Nein, ich vermute es eher nicht. Es wird aber nicht die gleiche Predigt sein. Es wird eine andere Predigt sein, weil man ja bei Texten auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Markus erzählt im 9. Kapitel seines Evangeliums, wie auch in kürzerer Form, das bei Matthäus und Lukas zu finden ist, von einem Ereignis im Anschluss an den Aufenthalt Jesu mit seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf einem Berg. Sie erlebten ein Stück Himmel und wären am liebsten dort geblieben, aber Jesus geht mit ihnen wieder hinunter. Matthäus, Markus und Lukas schildern nun in unterschiedlicher Ausführlichkeit dieses Ereignis. Jesus und die drei geraten in eine heiße Diskussion vieler Menschen hinein. Eine Volksmenge steht um die anderen Frauen und Männer aus der Gruppe um Jesus herum. Einige Gelehrte, einige Theologen führen mit ihnen eine Diskussion und Jesus fragt, was los ist. Und da setzt unser Bibeltext ein. Klaus, wir sind quitt, du hast die Kollekte vergessen, ich meine Fernbedienung. Jetzt habe ich sie. Da setzt unser Bibeltext ein, den ich uns nun lesen möchte. Und unsere Freunde, die vielleicht des Deutschen noch nicht ganz so mächtig sind, können es zumindest dann mitlesen. Einer aus dem Volk antwortete Jesus: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen Geist in sich, der ihn sprachlos macht. Wo immer er ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Mein Sohn hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe deine Jüngerinnen und Jünger gebeten, sie möchten ihn von dem krankmachenden Geist befreien. Doch sie hatten nicht die Kraft. Jesus entgegnete ihnen: O, ihr Mitmenschen ohne Vertrauen, wie lange werde ich bei euch sein? Wie lange werde ich euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der Junge Jesus sah, riss der Geist ihn sofort hin und her. Er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus fragte den Vater, wie lange leidet er schon daran? Der sagte, von klein auf. Schon oft hat der Geist mein Kind ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um es zu töten. Wenn du die Macht hast, hilf uns und hab mit uns Erbarmen. Jesus entgegnete ihm: Was heißt, wenn du die Macht hast? Alles ist möglich für die, die vertrauen. Da schrie der Vater des Kindes auf. Da schrie der Vater des Kindes auf und sagte: Ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen. Als Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm: Du sprachlos und taubmachender Geist, ich gebiete dir, lass den Jungen frei und belaste ihn nie wieder. Da schrie der Geist auf, schüttelte den Jungen heftig und gab ihn frei. Der Junge lag wie tot da, so dass die Menge sagte, er ist gestorben. Jesus nahm seine Hand, ließ ihn auferstehen und er stand aus seiner Krankheit auf. Ein merkwürdiger Text, zumindest für Menschen im 21. Jahrhundert. Man könnte ihn ganz unterschiedlich sehen, wenn man ihn liest. Eine Dämonengeschichte. Bei dem Wort fallen vielleicht manchem hässliche Fratzen an mittelalterlichen Kirchenmauern ein oder Horrorfilme aus der untersten Schublade. Wenn das Wort Dämon hier nicht gebraucht würde, würden die meisten angesichts der genannten Symptome wohl direkt an Epilepsie denken. Hier aber noch verknüpft mit Sprachlosigkeit. Im Matthäusevangelium wird im 17. Kapitel die gleiche Geschichte kürzer erzählt. Da sagt der Vater zu Jesus, so in der Luther-Übersetzung, er ist mondsüchtig. Früher wurde ein Zusammenhang zwischen epileptischen Anfällen und dem Mond vermutet. Eine moderne Bibelübersetzung gibt darum auch den Text im Matthäusevangelium einfach so wieder, er leidet an Epilepsie. Da könnte man jetzt lange drüber fabulieren, aber es geht ja gar nicht in erster Linie um die Definition des Leidens dieses Jungen, sondern es geht um Gebet und Glaube. Dabei treffen hier vor allem der Glaube des Vaters und der Glaube Jesu aufeinander. Der Junge wird nicht mehr so ganz klein gewesen sein, denn der Vater erzählt, er leide von klein auf an den genannten Symptomen. Aber von seinem Glauben, von dem des Jungen, ist nicht die Rede. Er kann ja auch nichts dazu sagen. Er ist sprachlos. Der Geist macht ihn sprachlos. Vielleicht, weil er nicht einordnen kann, was da immer wieder mit ihm geschieht. Angst, Scham, Furcht, weil andere ihn meiden. Keine andere Erklärung als dämonische Besessenheit haben. Aber er hat doch gar nichts getan. Er kann doch nichts dafür. Der Vater sagt: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen Geist in sich, der ihn sprachlos macht. Wo immer er ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen, wird starr. Ich habe deine Jüngerinnen und Jünger gebeten, sie möchten ihn von dem krankmachenden Geist befreien, doch sie hatten nicht die Kraft. Er hat Angst um seinen Sohn. Er erhofft Hilfe. Er glaubt, die Hilfe komme von den Menschen, die Kraft oder Macht haben, und meint sie im Umfeld Jesu zu finden. Jesus antwortet ihm darauf. Jesus führt ihn zu einem authentischen Glauben, zu einem Glauben, wie Gott ihn will. Es kommt nicht darauf an, dass du Glauben oder Unglauben anderer beurteilst. Ich habe sie gebeten, sie möchten ihn von dem krankmachenden Geist befreien, doch sie hatten nicht die Kraft, sagt der Vater. Und auch zu Jesus sagt er: Wenn du die Macht hast, hilf uns und hab mit uns Erbarmen. Dieser Mann glaubt offensichtlich an die Glaubenskraft bestimmter Menschen. Das ist für Jesus Unglaube. O ihr Mitmenschen ohne Vertrauen, wie lange werde ich bei euch sein, wie lange werde ich euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus weist ihn darauf hin, dass das Handeln Gottes nicht mit bestimmten besonderen Menschen zusammenhängt. Anders ausgedrückt, verurteile nicht andere und führe die Situation deines Sohnes nicht auf die Kraftlosigkeit der Jünger zurück. Erwarte nicht von mir, dass ich Macht ausübe. Delegiere die Verantwortung für deinen Sohn nicht an andere, sondern sieh dich selber an. Damit macht Jesus auch deutlich, dass die theologische Debatte, die hier geführt wird, ins Leere geht. Es geht gar nicht darum, wer hier mehr Kraft oder Macht hat, wer hier richtig oder falsch ist. Es geht darum, dass jeder lernt, seine eigene Gottesbeziehung aktiv zu gestalten. Wer immer andere für sich glauben oder handeln lässt, obwohl er das selber kann, wird ein Spielball von Faktoren, die er nur bedingt beeinflussen kann. Natürlich gibt es, wie vielleicht bei diesem Jungen, wie bei einem Gelähmten, von dem auch in verschiedenen Evangelien berichtet wird, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird, Situationen, wo man nicht selber glauben kann. Aber in der Regel können wir das. Dazu lädt Jesus ein. Jesus lädt ein, sich nichts vorzumachen, sich nicht auf Menschen von außerhalb zu verlassen, sondern selber realistisch zu werden. Im 19. Jahrhundert schrieb der dänische Erzähler Hans Christian Andersen ein bekanntes Märchen. Viele von uns werden es kennen, zumindest die, die in Deutschland mit deutschen oder europäischen Märchen groß geworden sind. Es heißt des Kaisers neue Kleider. In diesem Märchen wird erzählt, dass ein Kaiser existierte, der sich sehr um seine Garderobe sorgte. Er war also sehr interessiert daran, dass er immer gut, sehr gut angezogen war. Eines Tages kamen zwei Betrüger in sein Reich, gaben sich als Weber aus und behaupteten, sie könnten die allerschönsten Kleider anfertigen. Sie sollten zudem die Eigenschaft besitzen, für jeden unsichtbar zu sein, der seines Amtes nicht würdig sei oder dumm sei. Der Kaiser hat diese vermeintlichen Weber beauftragt, eine neue Garderobe anzufertigen. Sie haben ihre Webstühle aufgestellt und taten so, als würden sie weben, haben sie aber nicht. Dann hat der Kaiser zuerst einen Minister hingeschickt, der sich erkundigen sollte, wie sieht das denn aus mit den Kleidern. Der hat nichts gesehen. Er hat gesagt, oh, ich bin meines Amtes nicht würdig oder ich bin dumm. Das konnte er natürlich nicht zugeben. Deswegen hat er die wunderschönen Stoffe gelobt. Einem zweiten Gesandten ging es nicht anders. Und auch er hat die Kleider gelobt. Als der Kaiser dann selber kam und sie sich ansah, sah er auch nichts. Natürlich hat er auch nicht eingestanden, da ist ja gar nichts. Dann hat er seine Kleider bei einem öffentlichen Festmarsch zum ersten Mal zur Schau gestellt. Alle taten so, die einen als trügen sie seine unsichtbare Schleppe. Niemand aus dem Volk wagte es, sich anmerken zu lassen, sie sahen ja gar keine Kleider. Alle jubelten ihm zu und bewunderten diese neuen Kleider, bis irgendein kleines Kind sagte, aber er hat ja gar nichts an. Diese Aussage hat sich dann verbreitet, bis schließlich alle es wiederholten. Soweit das Märchen von Hans Christian Andersen, nicht nach seinem Originaltext. Die Betrüger üben dort einen starken Einfluss aus, weil sie sich als Meister ihres Fachs ausgeben. Durch die Beeinflussung des Kaisers und des Ministers, der Minister, kann sich der soziale Einfluss weiter fortsetzen. Beide, Kaiser und Minister, das waren ja mehrere, haben aufgrund ihres Status auch einen hohen sozialen Einfluss auf andere Personen. Dadurch, dass sie die Kleider loben, beeinflussen sie ihr gesamtes Gefolge. Indem dieses Gefolge in die Lobeshymnen einstimmt, wächst die Gruppe der einflussnehmenden Personen. Niemand widerspricht bei der Prozession. Ich glaube, manchmal geht es unter uns Christen auch nicht anders. So hat sich in den letzten Jahrzehnten die Mär ausgebreitet, durch einen starken Glauben werde Gott für uns verfügbar. Wenn wir oder vermeintlich besonders bevollmächtigte Menschen nur richtig kräftig glauben, dann tut Gott das, was wir uns wünschen. Das führt zu einer Situation wie im Märchen. Teile der Lebenswirklichkeit werden ausgeklammert oder theologisch weginterpretiert, oft durch Schuldzuweisungen. Ich habe deine Jünger und Jüngerinnen gebeten, sie möchten ihn vor dem krankmachenden Geist befreien. Doch sie hatten nicht die Kraft. Spannungen werden nicht ausgehalten, sondern verdrängt. Gott handelt unterschiedlich. Schon in der Bibel, da wird der Apostel Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit. Jakobus wird umgebracht. Jesus heilt alle Kranken. Paulus empfiehlt seinem offenbar nicht von seinem Magenleiden gehaltenen Mitarbeiter Timotheus, ich weiß nicht, ob heutige Ärzte das auch machen würden, ein bisschen mehr Wein zu trinken. Und so ist das bis heute. Manche Menschen werden durch ein Wunder Gottes geheilt. Andere sterben an der Krankheit, an derselben oft. Mein Freund Bernd Martin Müller, dessen Frau dieses Lied wohin sonst verfasst hat, gehört zu diesen Menschen. Er ist vor ungefähr 10 Jahren heute an Magenkrebs gestorben. Manche erleben Gottes wunderbare Bewahrung, andere verlieren ihr Leben. Wie im vergangenen Jahr eine ehemalige Schülerin von mir, die als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation in Afghanistan ermordet wurde. Wie ein anderer ehemaliger Schüler von mir, Pastor einer freien evangelischen Gemeinde in der Schweiz, der vor einigen Wochen beim Aufbau einer Bühne für ein christliches Festival verunglückte und starb. Manche erleben Heilungen von körperlichen und psychischen Erkrankungen, andere müssen sie akzeptieren und lernen, damit zu leben. So ist die Wirklichkeit, nicht des Kaisers neue Kleider. Aber oft passen wir unsere Wirklichkeit einem bestimmten Gottesbild an. Wir haben gerne einen Wellness-Gott, der für uns verfügbar ist und dafür sorgt, dass es uns immer gut geht. Wo steht das eigentlich in der Bibel? Und wenn das nicht so ist, dann liegt es an mangelndem Glauben, meinen manche. Bei anderen, bei der Gemeinde oder bei einem selbst. Wie im Märchen des Kaisers neue Kleider erliegt dann manchmal eine ganze Gruppe von Menschen solch einem falschen Denken. Jesus sagt, nachzulesen in Lukas 13, meint ihr etwa, dass die Menschen, auf die der Turm von Siloa eingestürzt ist, schlechter waren als ihr? Nein, ihr werdet alle so umkommen. Und bringt dann noch gleichzeitig ein politisches Gemetzel mit ins Spiel, wo viele umkamen. Und schließt auch, nein, sondern ihr werdet alle so umkommen. Er meint nicht die Todesart, denn das waren zwei ganz unterschiedliche, sondern er macht deutlich, wir leben in den Gegebenheiten einer gefallenen und von vielem Bösen bestimmten Welt. Um die Wahrheit zu erkennen, bedarf es manchmal auch heute vielleicht in manchen Gruppen unangepasster Personen wie dem Kind im Märchen. Daneben sollten wir uns auch immer wieder selber die Frage stellen, welchen Illusionen wir unterliegen. Offensichtlich hat Gott nicht vorgesehen, das Leid aus dieser Welt zu entfernen oder es denen, die ihn ernst nehmen, zu ersparen, wie uns manche Glaubensrichtungen weismachen wollen. Jesus macht klar, dass Gott nicht verfügbar ist. Von ihm geht der Glaube und dessen Wirkung aus. Gott ist souverän. Jesus entgegnete dem Vater, was heißt, wenn du die Macht hast? Alles ist möglich für die, die vertrauen. In anderen Worten, vertraue selber. Verlass dich nicht auf andere, werde selber aktiv und wende dich an Gott. Und dann schreit der Vater. Das Schreien des Vaters, das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Schreien, das dann geschieht, wenn ein Mensch von einer übernatürlichen Macht ergriffen wird. In Galater 4, Vers 6 wird es zum Beispiel gebraucht. Da heißt es, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben, den Geist, der in uns betet, Abba, Vater. Und Abba, Vater ruft. Hier ist das gleiche Wort. Gott gibt seinen Geist in uns, der versteht, Gott ist der Vater. Oder in Römer 8, Vers 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Auch hier die gleiche Feststellung. Der Geist Gottes führt zu diesem Rufen. Und so ist der Schrei des Vaters wie ein Befreiungsakt. Er kann nun auf einmal wirklich zu seinem Schmerz stehen. Er darf seinen Unglauben, den er in sich trägt, hinausschreien. Er hat verstanden, ich brauche mich nicht zu verstecken. Es ist nicht ungeistlich, verzweifelt zu sein und es ist auch nicht ungeistlich zu zweifeln. Ich muss nicht stark sein. Der Schrei, ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen, ist gewirkt von Gottes Geist, so sagt es das hier gebrauchte Wort. Der Geist hilft die Wirklichkeit, auch die Wirklichkeit unseres Glaubens zu erkennen. Der Vater erkennt seine Situation realistisch. Er prahlt nicht mit seinem großen Glauben, den er hat, sondern er gesteht seinen Kleinglauben ein. Und er versteht auch, dass er auch mit diesem Kleinglauben vor Gott treten darf. Er bekennt seinen Glauben nicht als Leistung. Er wird zwischen Glauben und Unglauben hin und her gerissen. Hilf meinem Unglauben auf zum Glauben, so kann man ihn verstehen. Da greift Jesus ein. Nicht die Kraft des Glaubens, sondern die Kraft dessen, an den man glaubt, ist entscheidend. Hier geht es ja noch nicht einmal um den Glauben des Kranken, von dem ist gar nicht die Rede, sondern um den seines Vaters. Es ist traurige Irrlehre zu behaupten, Gebetserhörungen seien von der Größe des Glaubens dessen, der betet, abhängig. Das kennen wir aus der Esoterik. Der Mensch ist der, der Gott bewegt. Gott wird seine Souveränität genommen. Er wird zum Instrument menschlicher Macht. Das ist er aber nicht. Gott ist souverän. Vollmacht zur Heilung ist nicht eine Sache menschlicher Anstrengung und menschlicher Manipulation. Auch nicht menschliche Selbsteinschätzung, sondern Gottes Gabe an den, der um sie betet. Jesus versagt sich nicht. Er geht auf die Bitte und auf den Zweifel ein. Er ist auch nicht nur genötigt, jenen Dämon zu verjagen, der sich des Jungen von Kind auf bemächtigt hat. Er will zugleich dem Vater des Jungen helfen. Deswegen bringt Jesus seinen eigenen Glauben ins Spiel. Weil Jesus sein ganzes Leben und Sterben von Gott her und auf Gott hin lebt, eben deshalb hat er die einzige Vollmacht, um die rettende, heilende, befreiende Kraft Gottes schon hier und jetzt zu entfalten. Jesus sagte zu seinem Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. An diesem Glauben lässt Jesus den Vater des Jungen teilhaben. Dadurch löst er bei ihm die Erkenntnis seines eigenen Glaubens und seines Unglaubens aus. Seines menschlichen Unglaubens, der ihn an Jesus zweifeln lässt. Und seines menschlichen Glaubens, der ihn Jesus um die Überwindung seines Unglaubens bitten lässt. Der Vater spricht es aus. Glauben und Zweifel sind nicht einfach Gegensätze. Glaube ist Bitte um Überwindung des Unglaubens. Und so entsteht ein Vorbild für die Jünger, für uns. Ein Vater, der mit seinem kranken Kind leidet und alles tut, damit er gesund wird. Ein Mann, der die Initiative ergreift und seine Grenzen erkennt. Ein Mensch, der um seinen Unglauben weiß und mehr noch um Gottes Möglichkeit, den Zweifel in Hoffnung zu verwandeln. Etwas vorher, im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums, wird von einer Frau erzählt, die an Blutungen litt. Kein Arzt konnte ihr helfen. Sie galt als unrein. Sie musste Berührung meiden, so stand es im Gesetz. Gegen die Gesetzesvorschrift berührt sie Jesus in einer Menschenmasse heimlich. Sie glaubte, dass Jesus ihr hilft. Aber er geht weiter, er spricht sie an. Sie erzählt sich von ihm und Markus berichtet, Markus 5, Vers 33, sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Viele sehen diese Blutungen, die hier geschildert werden, als eine psychosomatische Erkrankung. Da könnte es also eine Geschichte geben bei dieser Frau. Sie sagt ihm die ganze Wahrheit. In diesem Augenblick der Wahrheit wird sie von ihrem Leiden geheilt. Jesus holt sie aus der Masse, spricht sie an, begegnet ihr. Die Beziehung zu Jesus wird eine ehrliche Beziehung. Des Kaisers neue Kleider werden erkannt. Glaube, Vertrauen, das heißt eben nicht meine Ziele und Pläne Gott zur Unterschrift vorzulegen, sondern das heißt ihm die alleinige Macht zuzugestehen, ihn souverän sein lassen, mit der Spannung zu leben, dass manches anders kommt, dass das Leben uns manchmal als ungerecht erscheint. Gott zuzugestehen, dass er den Überblick hat und akzeptieren, dass er mir fehlt, dieser Überblick. Trotzdem ist natürlich die wichtigste Person, um die es eigentlich hier geht, der Junge. Jesus brauchte Zeit, um den Vater auf den richtigen Weg hinzuweisen. Manchmal muss Jesus die Menschen, die zu ihm kommen, auf den Boden der Tatsachen zurückführen. Irrglauben klarstellen. Aber sein Anliegen ist natürlich auch der geplagte Junge. Jesus nahm seine Hand, ließ ihn auferstehen und er stand aus seiner Krankheit auf. Jesus machte Neues bei diesem Jungen. Er schenkt ihm neue Sprachfähigkeit. Er hilft ihm auf die Beine. Er richtet ihn auf. Er gibt ihm ganz neue Lebensqualität. Jesus will bei uns sein. Er ist auch dann bei uns, wenn es uns nicht gut geht. Dass er uns nicht fallen lässt und bei uns ist, das gilt immer. Auch wenn unsere Wünsche und Träume nicht so erfüllt werden, wie wir es gerne hätten. Er ist bei uns. Er will uns halten. Und das ist ein festes Versprechen von ihm. Wir können auch leben, wenn Dinge anders laufen, als gewünscht und geplant und erbeten. Denn er hält uns fest in seiner Hand. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du da bist, für jeden Einzelnen von uns. Ich möchte dir danken, dass du uns liebst. Ich möchte dir danken, dass wir dir begegnen dürfen und dass du uns begegnen willst. Hilf uns, aufzuhören mit Augenwischerei. Hilf uns, die Situation, in der wir sind, so zu sehen, wie sie ist. Und darüber mit dir ins Gespräch zu kommen, von dir Hilfe zu erbitten und Hilfe zu erfahren, so wie du helfen willst. Danke, Herr, dass du da bist, dass du hörst und dass du uns in deiner Hand hältst. Amen.